BR Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
Ich glaube, uns passiert das allen manchmal, dass wir gefrustet sind von unserem Job. Manchmal hat man vielleicht das Gefühl, der Chef oder die Chefin würdigt die eigene Arbeit nicht so richtig oder sieht nicht, was man alles kann und worauf man selber vielleicht stolz ist. Falls ihr das auch kennt, dann habe ich heute genau die richtige Geschichte für euch. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt's eine neue Folge für euch und die suchen wir immer raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht's um den Bachsohn Karl Philipp Emanuel. Der war angestellt am Hof bei Friedrich dem Großen und das war eigentlich ein toller Job. Er hatte ein festes Gehalt, das war eine sichere Stelle, das war auch eine angesehene Position. Aber Karl Philipp Emanuel Bach, der war trotzdem unzufrieden und das lag daran, dass er eigentlich gerne als seriöser, ernstzunehmender Komponist wahrgenommen werden wollte. Aber leider hat sich der König nicht so richtig für Bachs Werke interessiert, sondern stattdessen von ihm verlangt, dass er Tag ein, Tag aus Cembalo spielt. Und zwar, dass er ihn begleitet auf dem Cembalo wie ein dressierter Affe, denn der König hielt sich für einen ausgezeichneten Flötisten. Mit dieser Meinung war er allerdings ziemlich allein und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
Das ist ein Allegro. Warum hält er sich nicht daran? Seine Majestät spielen mal wieder wie ein lahmer Gaul. Karl Philipp Emanuel Bach ist wütend. Ihm ist inzwischen warm geworden in seiner Livree und die Perücke zwickt ihn auch. Nur mühsam kann er sich beherrschen, seine Cembalo-Begleitung dem Tempo des Königs anzupassen. Er und die anderen Hofmusiker der Hofkapelle des preußischen Königs werfen sich flüchtige Blicke zu. Es ist ja das letzte Flötenkonzert für diesen Abend. Dann ist die königliche Soiree beendet. Mürrisch spielt Karl Philipp weiter. Heute ist wieder so ein Abend, an dem er sich fragt, warum er eigentlich in die Dienste Friedrichs II. Gegangen ist. Seit 28 Jahren ist er jetzt Hofcembalist und hat stets versucht, die Aufmerksamkeit des Königs zu erlangen. Doch statt Anerkennung bekam er nur Ablehnung zu spüren. Wie auch. Der König duldet in seinen Abendkonzerten nur Kompositionen von Quanz, den Brüdern Bender und natürlich seine eigenen Werke. In der Oper kommen Graun, Hasse und Agricola zum Zuge. Nur er, Karl Philipp Emanuel Bach, immerhin ein Bachsohn, wird einfach übergangen. Nur gelegentlich spielt man mal eine Komposition von ihm bei Hofe. Nächste Woche sitzt Karl Friedrich Fasch wieder hier am Cembalo. Ein Segen, dieser vierwöchentliche Wechsel, denkt Karl Philipp. Da kann ich endlich wieder in Berlin in den Club gehen. Karl Philipp schaut zu seinem König. Sind schon Schweißperlen auf seiner Stirn zu sehen, weil jetzt wieder ein paar schwierige Sechzehntelläufe zu spielen sind? Nein, noch nicht. Er und der König haben kein gutes Verhältnis, denn der König spürt, dass sein Cembalist nicht viel von seinem Flötenspiel hält. Als ein Zuhörer beim Abendkonzert dem König Beifall klatscht mit den Worten »Was für ein Rhythmus!« Da hat Karl Philipp deutlich hörbar geantwortet »Was für Rhythmen!« Seine Verbitterung äußert er gerne in spitzen Bemerkungen. Einem Bewunderer des Königs soll er mal erklärt haben, Sie irren, wenn Sie glauben, der König liebe die Musik. Er liebt nur das Flötenspiel. Doch wenn Sie glauben, der König liebe das Flötenspiel, so irren Sie wiederum. Er liebt nur seine Flöten. Nein, der zweite Bachsohn verfügt nicht über einen ausgeprägten Untertanengeist. Es ist deprimierend für ihn am Hofe des preußischen Königs. Dabei hat er sich redlich bemüht, die Gunst des Königs zu erlangen. Als er 1738 Friedrich II. Kennenlernt, hat er schon 10 kammermusikalisch besetzte Flötenkompositionen vorzuweisen. Außerdem hat er ihm die Cembalo-Sonaten, die sogenannten preußischen Sonaten, die 1742 in Nürnberg erschienen sind, mit einem ausführlichen Vorwort gewidmet. Aber all das half nichts. Friedrich II., König von Preußen, hat keinen Sinn für die gewagten, neuartigen Kompositionen des Bachsohnes. Philipp seufzt. Seine Versuche, aus Berlin wegzukommen, sind bisher auch gescheitert. 1753 hatte er sich um die Organistenstelle in Zittau beworben. Ohne Erfolg. Als er sich dann 2 Jahre später um das Thomaskantorat in Leipzig bewarb, wurde er auch dort abgewiesen. Immerhin hat ihm der König danach endlich sein Gehalt um 200 auf 500 Taler aufgestockt. Ein Viertel von dem, was des Königs Flötenlehrer Johann Joachim Quanz verdient. Darben muss Karl Philipp deshalb aber nicht. Er hat zusätzliche Einnahmen als Komponist und Klavierlehrer. Weit über Berlins Grenzen hinaus huldigt man seinem Improvisationsspiel. Seine originellen Kompositionen verkaufen sich gut. Nur sein Arbeitgeber, der preußische König, verschließt die Augen vor diesen Referenzen. Karl Philipp lässt sich in den bürgerlichen Salons am Klavichord hören, dem Instrument, das er am meisten liebt. Die Leute bewundern aber nicht nur seine große Improvisationskunst. Sein Adagio-Spiel kann ich nicht besser beschreiben, als wenn ich sie an einen Redner zu denken ganz gehorsamst ersuche, der seine Reden nicht auswendig gelernt hat, sondern von dem Inhalt seiner Rede ganz voll ist. Gar nicht eilt, etwas herauszubringen, sondern ganz ruhig eine Welle nach der anderen aus der Fülle seiner Seele hervorströmen lässt, schreibt der Dichter Heinrich Wilhelm von Gerstenberg. Und dann ist da ja noch der Donnerstagsclub. Der angesehenste Zirkel in Berlin, dem neben Karl Philipp auch andere Musiker des Königs, Geschäftsmänner, Juristen, Ärzte, Dichter und bildende Künstler angehören. Dort diskutiert man oder spielt Schach. Ein anderes Spiel ist nicht erlaubt. Außerdem musizieren er und die anderen Hofmusiker bei Aufführungen privater Liebhaber. Karl Philipp verfolgt sehr aufmerksam das Berliner Musikleben, von dem er neue Impulse für seine eigenen Kompositionen bekommt. Seine Sinfonien werden von Berliner Liebhabervereinigungen aufgeführt. Seine Gedichtvertonung, Herrn Professor Gellerts geistliche Oden und Lieder mit Melodien, machen ihn schlagartig zu einem der angesehensten Liedkomponisten in Deutschland. Aber am meisten beschäftigt er sich mit der Klaviermusik. Seine Klavierschule, Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen, ist ein Renner. Doch trotz dieser Erfolge und seiner angesehenen Stellung innerhalb der Berliner Gesellschaft ist Karl Philipp Emanuel Bach unzufrieden. Seit dem Siebenjährigen Krieg ist der Hofdienst noch unerträglicher geworden. Und wer weiß, wann seine Majestät wieder mal Krieg führen wollen. Außerdem diene ich jetzt schon seit 28 Jahren dem preußischen König. Aber meine Kompositionen hat er immer noch nicht richtig wahrgenommen. Das ist mir alles zu engstirnig und eingefahren. Ich muss hier weg, denkt er grimmig. 2 Jahre später erfüllt sich sein Wunsch.
Immerhin, 30 Jahre hat's Karl Philipp Emanuel Bach bei Friedrich dem Großen ausgehalten. Erst 1768, da war er schon 54 Jahre alt, erst da ist er weggegangen, und zwar nach Hamburg. Da wurde er der Nachfolger von Georg Philipp Telemann und damit dann also städtischer Musikdirektor. Das war dann endlich ein Amt, wo er sich als Komponist so richtig austoben konnte. Ilona Hanning hat sich reingezoomt für uns in diese Geschichte, und Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, falls er euch gefällt. Und in der nächsten Folge geht's dann um einen Komponisten, der nach Italien gereist ist, um während seines Aufenthalts ein Auftragswerk zu komponieren.
Das Rattern des Zuges zerrt an seine Nerven. Fast 4 Tage ist Tschaikowski von Petersburg nach Florenz unterwegs. Vom Schlafen kann er nur träumen. Er betrinkt sich mit seinem Diener. Aber nicht einmal der Wein betäubt ihn. Seine Gönnerin Nadeschda von Meck finanziert ihm den Aufenthalt in Florenz, an dessen Ende eine vollendete Oper mit 3 Akten stehen soll. Piquedame.
Arbeiten unter Druck. Die meisten von uns können das besser als ohne Druck. Ob und wann Tschaikowski auf dieser Reise die Muse geküsst hat, damit er diese bestellte Oper dann auch schreiben konnte, das erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem schlauesten Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp.
Ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag.
Wer diesen Podcast hört, kann mitreden.
Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik.
Mir schlottern die Knie.
Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt?
Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gern mit ihrem Wissen. Doch das ist immer top recherchiert.
Also wenn Synästhetiker XY, der Farben hört, zum Beispiel einen Ton vorgespielt bekommt, dann arbeitet bei ihm nicht nur das Hörzentrum, sondern er sieht in dem Moment wirklich was. Das ist auch keine Einbildung, sondern das ist wirklich Realität.
Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Und der Bonus?
Haben wir Playlists zu jeder Folge?
Würde ich gerne mal hören kurz.
Klassik für Klugscheißer. Ein Podcast mit gutem Wissen, viel Humor und wenig Gehabe. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.